NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach mit diesen Beiträgen. Kirche mit Zukunft. Ökumenische Tagung in Loccum sucht neue Wege für die Gemeinden. Keine Religionsgemeinschaft. Grüne kritisieren die Islamverbände. Außerdem die Tradition aufbrechen. Eine Veranstaltung in Hamburg erinnert an religiöse Reformerinnen. Und Religramme, Gesichter der Religionen. Eine Wolfsburger Ausstellung über die religiöse Vielfalt in Niedersachsen. Die Prognosen sehen eher düster aus. Den großen christlichen Kirchen wird gegenwärtig ein steter Niedergang prophezeit. Nicht nur die hohen Austrittszahlen scheinen in diese Richtung zu weisen. Doch es gibt auch Ereignisse und Bewegungen, die auf das Gegenteil hindeuten. Optimistische Insider reden mutig von neuen Aufbrüchen. Um solche Aufbrüche ging es in dieser Woche in einem ökumenischen Laboratorium in der Evangelischen Akademie Loccum. Brigitte Lehnhoff war vor Ort.
Am Anfang war die Unzufriedenheit. Junge katholische Erwachsene aus dem Bistum Hildesheim konnten mit den Gottesdiensten in ihren Gemeinden nichts anfangen. Sie gründeten die Gemeinschaft Exodus und feiern seit 5 Jahren ökumenische Gottesdienste mit Band und Lichtshow an verschiedenen Orten. In der evangelischen Jugendkirche in Hannover ebenso wie im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Das ist unsere Art und Weise, Glauben zu leben und zu feiern, mit Gott in Berührung zu kommen. Das kann manchmal Züge von Event haben, klar. Der Kern ist aber immer was anderes, ist der Sehnsucht zu folgen, diese Sehnsucht, Gott hinzuhalten und von ihm eine Antwort zu kriegen. Es kommt nicht darauf an, in Traditionen festzuhalten, sondern es kommt darauf an, authentisch zu sein,
sagt der katholische Pfarrer Daniel Konnemann. Authentisch sein, also die eigene Überzeugung leben, darauf kommt es gegenwärtig auch vielen Christen an, wenn sie Flüchtlingen helfen. Vielerorts schließen sich den kirchlichen Hilfsinitiativen auch Menschen an, für die Religion keine Rolle spielt. Sie ernst zu nehmen, heißt auch, das kirchliche Angebot kritisch zu prüfen, sagt Markus Kalmbach, evangelischer Pastor im niedersächsischen Winsen an der Luhe.
Dass zum Beispiel unser 10 Uhr Agenda 1 Gottesdienst für viele, die jetzt in der Flüchtlingsarbeit mit drin sind, überhaupt nichts bedeutet, das müsste ja eigentlich auch was mit uns als Gemeinde machen.
Die Konsequenz? St. Marien in Winsen bietet seit einem Jahr Andachten für den Frieden an, die auch Nichtchristen besuchen. In Fürbitten und mit Informationen geht es um jeweils ein Krisenland, etwa Eritrea, Somalia oder Sudan.
Und ich glaube, dass wir auf diese Weise Kirche nochmal neu denken. Aufgrund der Einflüsse, aufgrund des Kontextes, in dem wir sind, neue Schritte gehen. Offen sein.
Dieses Offensein bietet Chancen, stellt aber auch traditionelle Kirchenbilder in Frage. Zum Beispiel die nichtreligiösen freiwilligen Flüchtlingshelfer. Gehören sie nicht auch irgendwie zur Kirche dazu? Burkhard Neumann, katholischer Theologe und Direktor am Johann-Adam-Müller-Institut für Ökumenik in Paderborn, hält fest am traditionellen Kirchenbild. Gemeinde will für ihn organisiert, gelebt und finanziert werden.
Kirche ist die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, die das, was er gesagt und gelehrt hat, für sich als Lebensnorm angenommen haben und das ausstrahlen möchten und einen Beitrag leisten möchten, dass die Menschheit als Ganze eben besser miteinander umgeht.
Arndt Bünker ist ebenfalls katholischer Theologe. Der Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts in St. Gallen vertritt aber eine andere Position.
Ich glaube, zum Kirchenneudenken gehört es, wegzukommen von einer klaren Mitgliedschaftsgruppe derer, die Kirche sind. Das Entscheidende ist wirklich nicht, auf die Zahlen zu schauen, sondern auf das, wofür sich die Kirche einsetzt. Und wenn sich verschiedene Menschen mit dem gleichen Ziel engagieren, und da gibt es eine Ökumene der Tat, da gibt es einen Konsens im Ziel, das man anstrebt, und das ist das Gute, das ist das, worum es geht.
Das gemeinsame Tun hält auch Jan Hermeling für entscheidend. Er ist evangelischer Theologe an der Universität Göttingen und ordnet, weltweit betrachtet, die Diskussion über Kirchenmitgliedschaft als ein Minderheitenproblem ein.
Wenn es um diese rechtliche Mitgliedschaft geht, das habe ich jetzt in meinen eigenen Studien gelernt, geht es immer um die Frage, haben wir noch genug Finanzen? Ökumenisch ist diese Frage nur in den Kirchen relevant, die mit Kirchensteuern einen relativ großen Apparat finanzieren. Sonst spielt in der Hinsicht diese rechtliche Frage überhaupt keine große Rolle.
Kritisiert der praktische Theologe. Das ökumenische Laboratorium zum Bild von Kirche hat gezeigt, die Praktiker sind erwartungsgemäß wagemutiger als viele theologische Theoretiker. Der katholische Pastoralsoziologe Arndt Bünker aus St. Gallen kommentiert das so.
Wer soll denn mit Unsicherheit klarkommen, wenn nicht die Kirche? Also Unsicherheit ist das Kerngeschäft der Kirche und nicht um die Unsicherheit zu verhindern, sondern um sie auszuhalten. Unser Glaube ist ja kein Betongebilde, sondern ein Risiko und ein Wagnis.
Brigitte Lehnhoff über neue Aufbrüche in den Kirchen. Im Februar wollen die Grünen ein neues religionspolitisches Konzept vorlegen. Dabei geht es unter anderem um eine Neuausrichtung gegenüber den Islamverbänden. Mittlerweile warnen führende Grünen-Politiker davor, den Islamverbänden zu viel Einfluss einzuräumen. Die Hauptkritik von Grünen-Politikern wie Volker Beck richtet sich gegen die vier großen Islamverbände: DITIB, Islamrat, der Zentralrat der Muslime und der Verband der islamischen Kulturzentren seien keine Religionsgemeinschaften.
Die müssen dann bekenntnisförmig organisiert sein und können sich nicht danach orientieren, aus welchem Land kamen die Eltern und Großeltern der Muslime hier in Deutschland und womöglich welche gewachsenen Funktionärsinteressen von Verbänden gilt es zu berücksichtigen. Das sind alles religionsfremde Kriterien, die haben im Religionsrecht eben nichts zu suchen.
Das sieht Hasret Karaschuban ganz anders. Sie ist die Sprecherin des Arbeitskreises Grüne Musliminnen und Muslime.
Nach meiner Einschätzung handelt es sich tatsächlich um Religionsgemeinschaften, wenn man sich die Arbeit der Moscheegemeinden anguckt und kann sagen, dass das dort passiert eigentlich das ist, was unter Religionspflege fällt.
Bettina Jarasch, Mitglied im Bundesvorstand und Leiterin der Grünen Religionskommission, sieht die Islamverbände dagegen vor allem als politische Interessenorganisation. Die Berlinerin kritisiert indirekt eigene Parteifreunde, denen es um eine Integration um jeden Preis gehe.
In diesen Diskussionen, wo es um die Integration des Islam geht, gibt es oft so eine gewollte Blindheit. Also wir wollen den Islam integrieren und deswegen suchen wir Kooperationspartner und schauen dann aber nicht mehr hin, wer diese Kooperationspartner sind und ob die sich auch als Religionsgemeinschaft überhaupt qualifizieren.
Ein weiterer Kritikpunkt der Grünen: Der Koordinierungsrat der Muslime, in dem die vier Islamverbände zusammengeschlossen sind, spreche höchstens für ein Drittel der Muslime in Deutschland. Eine Aussage, auf die Yilmaz Kilic empört reagiert. Er ist Sprecher der DITIB, des Dachverbandes der türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Niedersachsen. Dort würden die DITIB und die Schura über 180 Moscheegemeinden repräsentieren. Nur drei Moscheen seien nicht bei den beiden Verbänden organisiert. Außerdem sei DITIB kein Interessenverband.
Das ist Schwachsinn. Wir sind Religionsgemeinschaft, weil wir Religionsunterricht erteilen.
Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich vor allem gegen DITIB, gegen die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, so der offizielle Name.
Man muss sich auch fragen, wollen wir allen Ernstes, dass über die DITIB, die eine Tochter der Anstalt für Religion in Ankara ist, der türkische Staat indirekt öffentliches Recht in Deutschland ausübt? Da sollte man genau überlegen, ob man hier wirklich alle Augen zudrücken will, obwohl man weiß, dass die Voraussetzungen nicht wirklich erfüllt werden.
Denn die Imame in den DITIB-Moscheen sind türkische Staatsbeamte. Ihre Freitagspredigten bekommen sie direkt aus Ankara diktiert. DITIB-Sprecher Yilmaz Kilic verteidigt die Arbeit der geistlichen Gastarbeiter, die jeweils für einige Jahre nach Deutschland kommen.
Gott sei Dank, dass wir jemanden haben, der zu uns Imame schickt und auch die bezahlt. Im Moment sind die DITIB-Gemeinden nicht in der Lage, eigene Religionsbeauftragten einzustellen und auch zu bezahlen. Wir haben sie auch in Deutschland nicht. Es gibt keine ausgebildeten Theologen. Das wird noch Jahre dauern.
Der Grünen-Politiker Beck moniert dagegen, dass Ankara über die Imame offenbar das religiöse Leben der meisten Muslime in Deutschland kontrollieren wolle.
Da kann man nur sagen, an Ankara ist es hauptsächlich adressiert, gebt die Muslime frei und gebt diese Religion aus den Fängen der Politik frei.
Allerdings gibt es bei den Grünen noch Differenzen, inwieweit man sich auf eine Kooperation mit den Islamverbänden einlassen soll. Hasret Karaschuban vom Arbeitskreis Grüne Musliminnen und Muslime warnt davor, die Zusammenarbeit mit den Verbänden zu beenden.
Es ist tatsächlich so, dass die Entwicklung der letzten Jahre schon ein Stück weit vorangeschritten ist und dass es als wenig realistisch erscheint, jetzt auf einmal mit anderen Playern zusammenzuarbeiten, als mit denen, die man schon in den Gesprächen hat und mit denen man auch feste Vereinbarungen letztlich hat auf Landesebene in verschiedenen Bundesländern.
Und auch die hannoversche CDU-Politikerin Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin und Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, hält nichts von einer Abkehr von den Islamverbänden.
Das sind Provisorien, aber Provisorien sind besser als gar nichts. Also nochmal, das Interesse des Staates besteht ja, mit religiösen Menschen irgendwo in einen Kontakt zu kommen. Es muss erstmal einen pragmatischen Anfang geben. Und deshalb haben wir uns eine Krücke gesucht und gehen damit eine Weile. Und das Ganze ist aber ein Prozess, der sich in Entwicklung befindet, ohne Zweifel.
Volker Beck, religionspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, warnt dagegen vor diesen Provisorien.
Ich finde es hochgefährlich, wenn man diesen Weg dahingehend missversteht, dass man aus den Übergangslösungen einen Anerkennungsautomatismus macht.
So Volker Beck von den Grünen. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Priester Peter R. will das katholische Bistum Hildesheim einen vierstelligen Betrag an eine heute 20-jährige Frau aus Hildesheim zahlen. Sie war nach eigenen Angaben im Alter von 11 Jahren von dem Priester sexuell bedrängt worden. Mit der Zahlung solle ein Signal an die junge Frau gesandt werden, dass die Kirche das erlittene Unrecht bedauere und klar verurteile, teilte das Bistum mit. Insgesamt haben die katholischen Bistümer in Norddeutschland in den vergangenen 5 Jahren mehrere hunderttausend Euro an Opfer sexuellen Missbrauchs gezahlt. Das Bistum Hildesheim zahlte 150.000 Euro an 33 anerkannte Antragsteller, das Erzbistum Hamburg 240.000 Euro an 46 Antragsteller. Im Bistum Osnabrück erhielten 14 Missbrauchsopfer insgesamt 66.000 Euro. Bundesweit flossen über 6,4 Millionen Euro an mehr als 1.000 anerkannte Opfer. Die deutschen katholischen Bischöfe haben die umstrittenen Pläne Österreichs für eine Flüchtlingsobergrenze kritisiert. Christen dürften nicht zulassen, dass Menschen, die unendliches Leid erfahren hätten und auf Hilfe angewiesen seien, vor verschlossenen Grenzen stünden, sagte der Flüchtlingsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Hamburgs Erzbischof Stefan Heese. Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, hat sich kritisch zu Forderungen nach Obergrenzen für Flüchtlinge geäußert. Er erwarte von der Politik eine Antwort auf die Frage, was passiere, wenn ein Land nach dem anderen die Grenzen schließe, sagte Bedford Strohm. Dann sei die Gefahr groß, dass wieder viele im Meer ertrinken oder nach Syrien zurückgeschickt würden. Erzbischof Heese sagte mit Blick auf die deutsche Debatte, es sei nicht erkennbar, wie eine Obergrenze umsetzbar sein solle. Denn dabei müssten das im Grundgesetz verankerte Individualrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention berücksichtigt werden. Die Dauer des sogenannten Tanzverbots an stillen Feiertagen wird in Schleswig-Holstein verkürzt. Dem stimmte der Kieler Landtag fraktionsübergreifend mit 41 von 69 Stimmen zu. Am Karfreitag fallen damit 2 Stunden des Tanzverbots künftig weg, am Volkstrauertag und am Toten Sonntag jeweils 6 Stunden. Der Schleswiger evangelische Bischof Gotthard Magor bezeichnete die Diskussion über eine Lockerung des Feiertagsgesetzes als bedauerlich. Auch die katholische Kirche reagierte ablehnend. Insbesondere die Korrekturen am Karfreitag beschädigten ohne Not einen der wichtigsten kirchlichen Feiertage, sagte Beate Bäumer, Leiterin des katholischen Büros Schleswig-Holstein. Die leichtfertige Lockerung des Feiertagsschutzes zeuge von einem mangelnden Respekt gegenüber der christlichen Kultur. Die Ausstellung Körperwelten der Tiere ist aus Sicht des braunschweigischen Landesbischofs Christoph Mainz ethisch grenzwertig. Es sei fragwürdig, wenn tote Tiere als plastinierte Exponate zur Schau gestellt würden, sagte der evangelische Theologe in Wolfenbüttel. Die Schau wird bis zum 10. April im Naturhistorischen Museum Braunschweig gezeigt.
Soweit die Meldungen. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 ist oft nur von den Männern die Rede, von den Reformatoren. Die mutigen Frauen, die ebenfalls aktiv waren, die hat die Tradition unter den Tisch fallen lassen. Deshalb versucht das Frauenwerk der evangelischen Nordkirche jetzt den Blick zu schärfen. Aufbrechen aus der Tradition hieß die Veranstaltung über Reformerinnen, zu der feministische Theologinnen auch aus dem Islam und dem Judentum eingeladen wurden. Mechthild Klein hat die Veranstaltung in Hamburg besucht.
Es gibt ein großes Defizit, weil wenn wir schauen, wie über die Reformationsdekade berichtet wird, dann stehen vor allem die Macher oder der Macher Luther und Co. im Mittelpunkt. Und darüber wird vergessen, dass die Reformationsbewegung ja eine große Bewegung war, bei der Männer und auch Frauen maßgeblich beteiligt waren. Und Frauen waren Trägerinnen dieser Reformation auf ihre eigene Art und Weise,
sagt die Theologin Susanne Senkstock vom Frauenwerk der Evangelischen Nordkirche. Sie versteht unter Reformatorinnen Frauen, die eine Erneuerung oder geistige Veränderung in ihrer Religion angestoßen oder auch bezeugt haben. Und zwar nicht nur im fernen 16. Jahrhundert, sondern auch heute als permanenten Prozess. Eine der vergessenen Reformatorinnen war zum Beispiel Wiebe Junge aus Dithmarschen. Sie korrespondierte mit Luther und trug seine Ideen weiter.
Überliefert in der Chronik von Dithmarschen ist, dass sie bei der Hinrichtung von dem reformatorischen Prediger Heinrich von Zipfen eingeschritten ist und diese Hinrichtung versucht hat zu verhindern, leider vergeblich. Aber wenn wir genau recherchieren, wissen wir auch, dass sie diejenige war, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Prediger nach Dithmarschen, nach Meldorf gekommen ist. Und sie hat befreundet mit dem dortigen Pastor auch sehr für die Verbreitung der reformatorischen Gedanken gesorgt.
Wiebe Junge war im Jahr 1524 den 500 Männern, die den Prediger gefangen genommen hatten, auf dem Richtplatz entgegengetreten. Sie bot ihr Vermögen, 1000 Gulden, als Kaution an, damit der Gefangene vor ein ordentliches Gericht kommt. Doch sie wurde vom Mob verprügelt und der Prediger ermordet. Das Ereignis hatte einen Nachhall, dass sogar noch 200 Jahre später ein Kupferstich über die Szene entstand. Ein anderes Beispiel ist Franziska Amelung, die im 19. Jahrhundert in Lübeck lebte. Sie gründete Vereine für die Armenfürsorge, kümmerte sich um Straßenkinder. Sie sammelte sogar Geld, um Sklaven in Indonesien freizukaufen. Und sie baute Krankenpflegestationen auf.
Franziska Amelung ist eine Reformatorin, weil sie aufgrund ihres Glaubens, geprägt ja von der Erweckungsbewegung, Erweckungstheologie, gesehen hat, das Elend dieser Welt, die unhaltbaren Zustände der Krankenversorgung in Lübeck, die Verelendung von Kindern. Und da ist sie tätig geworden und hat die Krankenversorgung in Lübeck revolutioniert.
Auch im Islam gibt es eine neue Bewegung von Frauen, die sich der Geschlechtergerechtigkeit verschrieben hat. Die Amerikanerin Amina Wadud ist dafür ein Beispiel. Für sie ist die männerorientierte Exegese des Korans das Problem, warum Frauen rechtlich in der islamischen Welt benachteiligt werden. Wenn die Emanzipation für muslimische Frauen gelingen soll, dann müssen die Frauen den Koran selbst lesen und interpretieren.
Es ist natürlich speziell für Frauen, für Feministinnen ausgesprochen sinnvoll, wenn man sich selber mal den Koran anschaut und guckt, ob die Dinge, die einem von Männern immer gesagt werden, weswegen man ja beispielsweise im rechtlichen Bereich benachteiligt werden sollte, wie das in vielen Ländern der islamischen Welt ist, ob das tatsächlich eine koranische Grundlage hat oder nicht.
Sagt Katayun Amirpour, Islamwissenschaftlerin und islamische Theologin an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Amirpour nennt auch die Politikwissenschaftlerin Asma Barlas als weitere Vertreterin für einen geschlechtergerechten Islam.
Und sie hat gerade für eine junge Generation von amerikanischen Muslimen es geschafft, ein neues Selbstbewusstsein herzustellen, weil sie den Muslimen sagt, es ist kein Problem, einen Wert wie Gleichberechtigung zu vertreten und ihn auch noch innerislamisch zu argumentieren, zu begründen. Und das sind natürlich einfach gute Antworten auch für eine junge Generation, die überhaupt nicht einsieht, warum sie sich in irgendwelche patriarchalischen Strukturen zwängen lassen soll. Und da liefert sie doch einige Argumente.
Die islamischen Frauenrechtlerinnen würden sich jedoch weder als Feministinnen noch als Reformerinnen oder gar Reformatorinnen bezeichnen, sagt Katayun Amirpour. Der Begriff sei zu christlich oder auch zu westlich geprägt. Es gehe vielmehr darum, den Islam neu zu denken. Eines aber haben die Frauen gemeinsam, die Veränderungen in ihren Religionen und in ihrem Umfeld anstoßen.
Die mischen sich ein, wenn sie Unrecht sehen. Und Unrecht gibt's auch heute.
Mechthild Klein berichtete. Religramme, Gesichter der Religion, so heißt eine interaktive Wanderausstellung der Hannoverschen Landeskirche, die in dieser Woche in Wolfsburg eröffnet wurde. Im Kern geht es dabei um die Fragen, was ist mir wichtig in meiner Religion und welche Einstellung habe ich gegenüber anderen Religionen? 20 Frauen und Männer aus 20 Religionsgemeinschaften geben Antworten und damit der religiösen Landschaft Niedersachsens auch ein Gesicht. Andrea Schwietzer hat einige der Porträtierten getroffen.
Was ich besonders schätze an meiner Religion, das ist die Gemeinschaft. Gordana Plavšić, 32 Jahre alt, Religion serbisch-orthodox.
Ich akzeptiere alle Religionen.
Shairam Kirupakara Sarma, 15 Jahre alt, Religion Hindu. Menschen sind unterschiedlich, deshalb ist es wichtig, dass es unterschiedliche Religionen gibt. Miriam Abdelrahman Sherif, 41 Jahre alt, Religion tibetischer Buddhismus. Sie alle sind schon lange in Deutschland, leben und arbeiten hier, leben hier auch ihre Religion. 20 vor allem junge Menschen, die einen kleinen Einblick geben in ihren privaten Kosmos. Auf jeweils 3 Stellwänden mit kurzen Texten und tollen Fotos, Porträts, aber auch Detailaufnahmen, die von ihrer Religiosität zeugen. Kunstvoll gefertigte Kreuze, Buddha-Statuen, eine Menorah, also ein jüdischer Kerzenleuchter. Und natürlich sind sie alle freundlich und absolut tolerant in Bezug auf andere Religionsgemeinschaften. Sieht so tatsächlich die Realität aus?
Das ist die Realität, ja.
Wolfgang Reinbold hat als Beauftragter für christlich-muslimischen Dialog in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers die Ausstellung Religramme mitkonzipiert.
Es ist natürlich so, dass die Religionsgemeinschaften die Personen ausgesucht haben. Insofern ist klar, dass es jetzt keine Personen sind, die mit dem Miteinander in Deutschland große Schwierigkeiten haben. Aber dies ist die Realität der Religionsgemeinschaften. Das sind durchgehend Personen, die sehr typisch sind für die Milieus.
Reinbold bezieht das auf ihre Einstellungen und Haltungen. Beim Betrachten der einzelnen Gesichter fällt aber auch auf, dass selbst die typisch sind. Der aus Vietnam stammende Buddhist mit beinahe kahlgeschorenem Kopf, die farbenfroh gekleidete römisch-katholische Kolumbianerin.
Es besteht eine Gefahr im interreligiösen Dialog, dass man die Menschen auf die Religion reduziert.
Dass also beispielsweise der Mediziner aus dem Iran, bei dem man immer an einen großen persischen Arzt gedacht hat, plötzlich zum schiitischen Moslem aus dem arabischen Raum wird. Das sei eine Sichtweise, die erst nach dem 11. September 2001 aufgekommen sei, erklärt Wolfgang Reinbold. In dieser Gefahr stehen die Religramme allerdings nicht, denn sie haben nicht den Anspruch, Menschen als Stellvertreter einer Religion zu zeigen, als wäre das das Einzige, was man über sie sagen kann, dass sie religiös sind.
Wir haben ja auch sehr private Bilder, man sieht sie mit ihren Kindern und auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Motorrad, beim Joggen, beim Klavierspielen. Also es ist deutlich, die können alle viel mehr.
Für Landesbischof Ralf Meister ist die Ausstellung, gerade vor dem Hintergrund der vibrierenden Stimmungslage in Deutschland, ein Geschenk, weil sie zeige, dass Integration funktionieren kann.
Nee, natürlich lesen wir jeden Tag in der Zeitung, wie es nicht gelingt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst uns zu Apokalyptikern stilisieren, also zu den Unheilspropheten. Ich glaube, da müssen auch alle Religionen davor sein. Alle Religionen, die aus dem tiefen Glauben an das Gute erwachsen und nicht aus dem Antrieb, sich gegenseitig zu bekriegen oder zu zerstören.
Die Religramme machen Lust, sich mit anderen Religionen zu befassen. Und das kann man nicht nur vor Ort in Wolfsburg tun, sondern auch auf Instagram. Beim Online-Fotodienst besteht die Möglichkeit, mit den einzelnen Gesichtern der Religionen in den Dialog zu treten. Zum Beispiel mit Artyom Gurvitsch, 28 Jahre alt, aus Moskau nach Göttingen gekommen, ein zuvorkommender Mann mit kurzen dunklen Haaren und ausgeprägten Augenbrauen. Ist er das Gesicht des Judentums?
Auf keinen Fall. Ich bin mein eigenes Gesicht. Auf dem Poster steht hier, jeder hat seinen Weg. Und genau das meine ich. Ich finde im Judentum, was mir wichtig ist, was ich begreifen kann, was ich praktizieren kann. Jemand anders, der auch die jüdische Glauben hat, wird das komplett anders machen. Und das ist die echte Freiheit.
Andrea Schwietzer über die Ausstellung Religramme – Gesichter der Religionen. Die interaktive Schau ist noch bis zum 9. Februar im Rathaus in Wolfsburg zu sehen. Danach wandert sie 1,5 Jahre durch Niedersachsen. Die nächsten Stationen werden Celle, Hildesheim und Hannover sein. Wer über Instagram gucken möchte, der findet die Ausstellung über den Hashtag Religramme. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Am Mikrofon wünscht Ihnen Michael Hollenbach einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.